Okay. So, herzlich willkommen zur dritten Predigt zum ersten Petrusbrief. Und das Thema heute soll Freude trotz Leid heißen. Und zwar, wenn mein Glaube geprüft wird. Freude, eine Emotion. Ich hoffe, ihr wisst, wie das sich anfühlt mit der Freude. Und ich hoffe, dass ihr heute Morgen schon einen Grund für Freude hattet. In guten Zeiten lässt es sich relativ einfach freuen. Wobei, auch da gibt es immer wieder diese mies Gelaunten, die einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden sind oder überall irgendwie einen Haken vermuten, die alles schwarz sehen. Und oft kann es auch schnell vorbei sein mit der Freude. Plötzlich, aus heiterem Himmel, stürzt etwas auf uns herein. Zum Beispiel morgens klingelt der Wecker. Oder abends kann man nicht einschlafen, weil man irgendwelche Sorgen hat. Und so passiert sehr viel zwischen Klingel des Weckers und dem Abend. 24 Stunden, da kann viel passieren. Und dann gibt es so Bibelstellen wie, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Und das kann schon schwierig sein in schwierigen Zeiten. Aber schwierig heißt ja nicht unmöglich. Ein Marathon, den läuft man ja auch nicht auf Anhieb. Und bis der gemeistert werden kann, braucht es Training, einen Fokus und ein Ziel. Und das sind heute auch die drei Punkte meiner Predigt. Sich in guten Zeiten zu freuen, das können wir uns vorstellen. Heute schauen wir uns an, wie das auch vielleicht in schweren Zeiten gelingen kann. Eine kurze Wiederholung von den Versen, die wir bisher schon aus dem ersten Petrusbrief betrachtet haben, um einfach alle auf den gleichen Stand zu bringen. Petrus schreibt diesen Brief an die Christen, die in Kleinasien, der heutigen Türkei, lebten, so ein Rundbrief. Wahrscheinlich war es sein Mitarbeiter Silvanus, der diesen Brief überbrachte, vorlas und auch, wenn nötig, erklärte. Petrus schreibt an Menschen, die an den dreieinigen Gott glauben, an den Vater, der sie ausgewählt hat, seine Kinder zu sein, an den Heiligen Geist, der sie führt und leitet, und an Jesus, der aus Liebe für sie gestorben ist und dem sie auch gehorsam schulden. Und Petrus findet da viele Worte, um diesem Gott Danke zu sagen, ihn zu loben und ihn zu preisen, weil dieser Gott ist barmherzig. Er schenkt Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus schenkt neues Leben und eine Wiedergeburt. Dadurch sind wir seine Kinder, Gottes Erben. Und weil Gott allmächtig ist, kann er das Erbe und auch die Erben vor allem Bösen bewahren. Das ist wichtig, dass wir das heute im Hinterkopf behalten, was für einen guten, großen, dreieinigen Gott wir haben, weil das die Begründung dafür ist, was heute kommt. Gott ist gut und er tut Gutes und all das Gute, das wir schon haben und das, was noch auf uns wartet, das ist alles ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk ist sicher und wird uns nicht abhanden kommen. Geschenke sind doch immer ein guter Grund, um sich zu freuen, oder? Und an dieser Stelle steigen wir in den Text ein. Es ist 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 6 bis 12. Darüber freut ihr euch, also das, was eben gesagt worden ist, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Jesus liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Daher erfüllt euch schon jetzt eine Freude, die unbeschreiblich und von Herrlichkeit erfüllt ist. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, nämlich die Rettung der Seelen. Über diese Rettung wollten schon die Propheten mehr wissen und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Sie forschten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen, und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündet worden, die euch mit der Rettungsbotschaft vertraut gemacht haben. Sie taten etwas in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblick in diese Dinge zu bekommen. Freude trotz Leid. Dieser Text soll uns heute Mut machen, in Krisenzeiten weiterzumachen, Jesus weiter zu vertrauen und auch Jesus groß zu machen. Ich würde mich heute freuen, wenn ihr euch heute freut. Egal, ob ihr gerade auf der Sonnenseite des Lebens seid oder ob euer Glaube gerade auf die Probe gestellt wird. Lasst uns den Bibeltext genauer anschauen, um zu lernen, wie wir uns die Freude auch in schwierigen Zeiten behalten können. Um zu lernen, wie man diesen Marathon läuft. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, die Verse 6 bis 7. Das Training. Den Grund für unsere Freude hatte Petrus schon in den ersten 5 Versen geliefert. Gott hat uns als seine Kinder adoptiert. Er hat uns wiedergeboren. Er hat uns ausgewählt. Wir sind Wunschkinder von Gott und wir dürfen seine Erben sein. Da gibt es etwas richtig Tolles, das auf uns wartet, dieses Erbe. Und wir dürfen uns freuen, dass Gott uns bewahrt, auch in diesen schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo wir unser Erbe, unser Geschenk aus den Augen verlieren. Diese schwierigen Zeiten kommen und machen einen eher traurig. Das ist Petrus sich bewusst. Es gibt schwere Zeiten, die machen uns einfach traurig. Das ist auch ein Gefühl, eine Emotion, die wir kennen. In den verschiedenen deutschen Übersetzungen heißt es über diese Zeiten, dass sie nötig sind oder dass sie kommen müssen oder an anderer Stelle auch, dass sie von Gott geplant und von Gott gewollt sind. Christen sind einfach keine Superhelden, an denen einfach alle Kugeln abprallen. Auch Christen sind verletzlich, traurig und erleben schlimme Dinge. Oft wird mit Anfechtungen oder mit Versuchungen hier übersetzt. Es meint hier die Prüfung. Eine Anfechtung kommt eher von außen auf mich drauf zu. Ja, da passiert irgendwas außerhalb und ich kann nur reagieren. Eine Versuchung hat oft ihren Ursprung in mir selbst. Dass da irgendwie irgendeine Begierde drin ist in mir und ich sehe etwas und will es unbedingt haben. Ich bin versucht. Diese Prüfungen erleben wir alle. Hier heißt es, dass es mancherlei Prüfungen sind oder unterschiedliche Prüfungen und wörtlich heißt es vielfarbig. Diese Prüfungen sind vielfarbig, verschieden, manchmal auch zahlreich. Wie kann sowas zum Beispiel aussehen, wenn der Glaube geprüft wird? Vielleicht erlebt ihr einen persönlichen Verlust. Ein lieber Mensch von euch ist gestorben. Kann der Glaube einen dann noch tragen? Vielleicht sind es finanzielle Schwierigkeiten. Kann der Glaube dann einen auffangen? Vielleicht sind es schwierige zwischenmenschliche Beziehungen. Glaubst du dann da noch an Vergebung und Versöhnung? Vielleicht hast du selbst ein gesundheitliches Problem. Kannst du da dem Wunderheiler Jesus noch vertrauen? Irgendwelche Zweifel und Fragen, die auf einen einströmen, wenn dein Glaube als Nichtwissen bezeichnet wird. Oder wenn Versuchungen und moralische Zwickmühlen entstehen, vertraust du, dass es da einen Weg, eine Wahrheit und das Leben gibt? Oder wenn es noch härter wird, Verfolgung oder Diskriminierung aufgrund deines Glaubens, wird der Glaube dann plötzlich so zur Privatsache? Ungerechtigkeit und Leid in der Welt. Glaubst du dann noch, dass es sich lohnt, Gutes zu tun? Dass es positive Veränderungen geben könnte? Oder wenn es so existenzielle Fragen sind, wenn es um den Sinn des Lebens geht, kann der Glaube dir dann helfen, Antworten zu finden und einen Sinn in all dem zu erkennen? Diese Prüfungen sind zahlreich, vielfarbig, unterschiedlich. Und warum genau muss das sein? Warum ist das nötig? Warum sind Prüfungen nötig? In der Mathearbeit wird abgefragt, ob man Mathe kann. Ja, beim TÜV wird das Auto auf Fahrtauglichkeit geprüft. In der Bank wird ein Geldschein auf Echtheit geprüft. Kinder testen die Geduld der Erwachsenen. Warum muss das beim Glauben sein? Warum muss der getestet und geprüft werden? Petrus gebraucht hier das Bild eines Goldschmieds. Ja, da hat so ein Goldschmied so einen Klumpen Dreck vor sich. Und dann fängt er an, diesen Klumpen Dreck zu waschen. Das ist ja noch auszuhalten. Das tut nicht weh. Aber dann fängt er an, das Gold zu sieben. Da wird man schon mal durchgerüttelt und geschüttelt. Aber dieser Goldschmied ist ja ein Profi. Er weiß, dass da noch mehr steckt. Und dass in diesem Goldklumpen vielleicht noch Dreck eingeschlossen ist. Es ist noch nicht sauber genug. Und dann geht's ans Eingemachte. Dann wird's heiß und brenzlig. Und das Feuer, das läutert das Gold. Am Ende ist dieses Gold wertvoller als am Anfang, weil es rein und geläutert ist. Petrus ist sich hier sicher. Es gibt etwas, das noch wertvoller ist als Gold. Und das ist dein Glaube. Und der Glaube soll sich bewähren. Weiß Gott denn nicht um deinen Glauben? Weiß er denn nicht, wie sehr du glaubst? Wie stark dein Glaube ist? Unser Glaube wird nicht geprüft, weil Gott es nicht weiß, sondern er wird erprobt, weil wir oft nicht wissen, wie viel oder welche Art von Glauben wir haben. Gott will mit seinen Prüfungen die Beständigkeit unseres Glaubens unter Beweis stellen. Ich habe ein Zitat von Spurgeon gelesen, der sagte zu diesem Text: In der Tat ist es die Ehre des Glaubens, versucht zu werden. Soll jemand sagen, ich habe Glauben, aber ich habe nie unter Schwierigkeiten glauben müssen? Wer weiß, ob du einen Glauben hast? Soll jemand sagen, ich habe einen großen Glauben an Gott, aber ich habe noch nie in etwas mehr als den gewöhnlichen Dingen des Lebens, ihn noch nie in mehr als den gewöhnlichen Dingen des Lebens gebrauchen müssen, wo ich wahrscheinlich auch ohne ihn genauso gut ausgekommen wäre? Ist dies zur Ehre und zum Lob deines Glaubens? Glaubst du, dass ein solcher Glaube Gott großen Ruhm oder dir großen Lohn bringen wird? Wenn ja, dann irrst du dich gewaltig. Glaube wird geprüft, damit wir wissen, wie es mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen zu Gott steht. Vielleicht habt ihr schon mal darum gebetet, dass Gott euch mehr Glauben schenkt. Ich denke, wir müssen aufpassen mit dem, was wir beten. Gott erhört nämlich meistens die Gebete. Ich habe dazu einen schönen Text gefunden. Da schrieb jemand: Ich bat um Stärke und Gott gab mir Schwierigkeiten, um mich stark zu machen. Ich bat um Weisheit und Gott gab mir Probleme, um sie zu lösen. Ich bat um Mut und Gott gab mir Gefahren, um sie zu überwinden. Ich bat um Geduld und Gott brachte mich in Situationen, in denen ich warten musste. Ich bat um Liebe und Gott gab mir gestörte Menschen, denen ich helfen sollte. Ich bat um Gefallen und Gott gab mir Gelegenheiten. Ich bat um alles, damit ich das Leben genießen kann. Stattdessen gab er mir das Leben, damit ich alles genießen konnte. Ich erhielt nichts, was ich wollte. Ich erhielt alles, was ich brauchte. Gott ist dieser Goldschmied. Wenn Jesus bald wiederkommt und sich offenbart, dann wird etwas Wunderbares passieren. Dann wird dein und mein Glaube sichtbar werden. Sichtbar für uns und für andere. Und dann werden wir auf Jesus zeigen, denn er hat dieses Lob, die Ehre und die Herrlichkeit verdient. Allein er hat uns gerettet. Nicht nur aus der Gefangenschaft der Sünde, sondern auch aus diesen Prüfungszeiten. Freude in einer Prüfung ist möglich, wenn man das Ergebnis schon kennt. Ein Schüler kann sich tatsächlich über die Mathearbeit freuen, wenn er weiß, ich kann das. Ich habe das gelernt. Ich kann zeigen, was ich kann. Die Prüfung kann mir nichts. Ich kann mich freuen, wenn die Werkstatt mein Auto repariert hat, weil ich dann weiß, es wird den TÜV bestehen. Ich brauche da keine Angst zu haben. Ich möchte euch heute Mut machen, euch den gegenwärtigen Prüfungszeiten zu stellen und es mit einer Perspektive der Freude zu sehen, es als Training zu sehen. Kommen wir zum zweiten, dem Fokus. Was ist aber, wenn es schwierig wird in der Prüfung? Was ist, wenn es nicht klappt? Wenn diese Zeiten einen traurig machen? Auch in der Trainingszeit gibt es einmal Muskelkater. Mindestens einmal. Und da braucht es diesen Fokus. Warum mache ich das eigentlich? Warum lohnt sich das Ganze? Da lohnt es sich, ein Ziel vor Augen zu haben. Und in diesem Text heißt es, Jesus liebt ihr ja, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und ihm glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Diese Christen damals, die glaubten an jemanden, den sie nicht sahen. Sie waren an der gleichen Position wie wir heute. Und trotzdem freuten sie sich in diesem Glaubenstest, weil sie jemanden haben, der an ihrer Seite ist, auf den sie sich verlassen können. Jemand, der vielleicht wie so ein Trainer ist, der einen motiviert, der ein Vorbild ist. Wir dürfen uns in unserem Glaubenstest freuen, weil Jesus diesen Test im Garten Gethsemane und am Kreuz bestanden hat. Für dich und für mich. Er hat uns zuerst geliebt. Und nun sind wir in der Lage, darauf zu antworten. Petrus schrieb an Menschen, die Jesus nicht gesehen hatten. Er selbst hatte Jesus erlebt. Und dennoch liebten diese Menschen Jesus. Und wir dürfen es auch tun. Wir dürfen dieses Liebesangebot von Jesus in Anspruch nehmen. Mit Jesus an deiner Seite ist Freude möglich. In diesem Text wird diese Freude als unbeschreiblich und voller Herrlichkeit beschrieben. Unaussprechliche und herrliche Freude. Diese Formulierung kommt nur an dieser Stelle im ganzen Neuen Testament vor. Und sie beschreibt eine Freude, die so tief ist, dass sie jenseits aller Worte liegt. Einfach unbeschreiblich. Irgendwie mit irdischen Begriffen nicht zu beschreiben. Prüfungen und Tests sind unvermeidlich, solange wir uns auf dieser Seite des Endziels befinden. Solange wir den Gott, dem wir dienen, nicht sehen, müssen wir diese Prüfungen durchstehen und ihnen mit Glauben und Freude entgegentreten. Aber wisst ihr noch? Gott ist es, der uns bewahrt und uns beschützt. Nicht nur dieses Erbe, sondern auch uns, seine Erben. So möchte ich euch heute ermutigen, dass ihr den Fokus nicht verliert in diesen Prüfungszeiten, dass ihr nah an Jesus bleibt. Jesus hat diesen Test bestanden. Vertraue ihm in schwierigen Zeiten. Schwere Zeiten treffen alle, egal ob du glaubst oder auch nicht glaubst. Aber Jesus macht da den Unterschied, ob er bei dir ist. Mit Jesus an deiner Seite wirst du das Ziel erreichen, nämlich die Rettung deiner Seele. Was hat es mit diesem Ziel auf sich? Was ist das für eine Rettung, von der Petrus hier spricht? Petrus macht seinen Lesern damals und auch heute etwas bewusst, nämlich wir haben es gut. Wir sind dem Ziel heute schon extrem viel näher als die Propheten damals. Wir haben es besser als diese Propheten und wir haben es besser als die Engel. Warum? Wir dürfen nämlich wissen und auch erleben, was es bedeutet, die Gnade Gottes zu erfahren. Die Engel, die sind eine andere Art von Lebewesen. Sie sind nicht im Ebenbild Gottes geschaffen. Wesen, die nicht erlöst werden müssen und auch nicht erlöst werden. Gott offenbart sich im Laufe der Heilsgeschichte nach und nach durch die Propheten. Diese Männer Gottes und Frauen Gottes nutzte Gott, um in die Situation der Menschen damals hineinzusprechen. Ja, sie predigten hauptsächlich, dass die Menschen zu Gott umkehren sollten, so wie Johannes der Täufer zum Beispiel. Sie deuteten alle auf den einen hin, der kommen würde, den Messias. Und diese Botschaften, die sie in die damalige Zeit hineinsprachen, zu den Menschen, sie ermahnten, ermutigten und so, die hatten auch eine Ebene, die uns betrifft. Eine Ebene, die bis in die Zukunft reichte. Sie forschten, was dieser Messias tun würde, wer er sein würde. Aber sie haben nicht alles verstanden damals. Vielleicht einfach nur einzelne Puzzlestücke, aber nie das gesamte Bild. An den Propheten lesen wir manchmal so Aussagen über den leidenden Messias, den Knecht Gottes. An anderer Stelle, dass der Messias herrschen wird in all seiner Herrlichkeit. Wie ist das miteinander zu vereinbaren? Wir haben heute dieses vollständige Bild. Wir kennen den Messias. Wir wissen, es ist Jesus. Es ist der Gekreuzigte, der Auferstandene, der wiederkommt, der herrschen wird, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Es ist eine Gnade, die uns geschenkt wurde. Eine Gnade, dass wir das erleben dürfen, dass wir in dieser Gnadenzeit leben dürfen. Ein Geschenk, das uns die Propheten auch damals gemacht haben. Sie haben nicht sich selbst oder ihrer eigenen Zeit gedient, nicht nur, sondern auch uns. Uns hat diese rettende Botschaft erreicht. Sie wurde immer weitergetragen. Das liegt an uns, sie auch weiterzutragen, an die nächsten Generationen. Diese rettende Botschaft. Es ist eine extreme Ermutigung, wenn wir diesen großen Plan sehen, von dem wir in der Bibel lesen. Wie weit reicht das zurück bis zu den Propheten, wo Gott zu Menschen gesprochen hat? Und wir dürfen es erleben. Rettung ist erfolgt durch Jesus am Kreuz. Rettung ist auch in Prüfungszeiten greifbar. Es steht und fällt alles mit diesem Jesus, dem Retter, dem Messias. Lass uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns ihm vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Lass uns in unseren Prüfungen eine Perspektive der Freude einnehmen, weil das Ergebnis bekannt ist. Die Rettung kommt. Und lass uns auch gleich beim Abendmahl diesem Retter danken, weil Jesus gebühren Lob, Ehre und Herrlichkeit. Amen.